HR Info. Das Interview.
Mit Selina Rust. Er verteidigt die Demokratie mit seiner Tastatur. Jeden Tag Stunde um Stunde. Mit gezielten Kommentaren geht er gegen Hass und Hetze in sozialen Netzwerken vor. Hannes Ley hat die Facebook-Initiative Ich bin hier gegründet. Eine Gruppe von Freiwilligen, die sich im Netz einmischen, Fakten statt Fake News verbreiten und Rassisten Grenzen aufzeigen. Was motiviert Hannes Ley dazu, sich jeden Tag mit dem Hass auseinanderzusetzen? Und kann eine sachliche Diskussion im Netz noch funktionieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Kommunikationsberater Hannes Ley in HR Info, das Interview. Herr Ley, zu Beginn des Interviews möchte ich Sie direkt herausfordern. Und zwar möchte ich Ihre dunkle Seite kennenlernen. Oh Gott, sagen Sie. Ich möchte wissen, was Sie so richtig wütend macht. Ich weiß, dass Sie Fußballfan sind, Werder Bremen-Fan. Und jetzt stellen Sie sich vor, in der letzten Minute, Abstiegskampf. Es geht um das entscheidende Tor und dann vermasselt ein Spieler den Schuss. Stehen Sie dann vorm Fernseher, springen Sie auf? Wie muss ich mir Sie vorstellen?
Ich ärgere mich tierisch.
Und wie sieht das dann aus?
Ich schrei.
Sie schreien.
Ich schrei laut.
Schreien Sie dann auch mal die Spieler an oder den Schiri oder wonach schreien Sie dann?
Jetzt muss ich auch aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, ich bin nicht herablassend gegenüber den Spielern. Ich glaube, ich ärgere mich einfach darüber, dass das Tor gefallen ist.
Dann die zweite Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind viel zu spät dran, haben ein wichtiges Meeting, steigen ins Auto, sind schon total gestresst und dann schnappt Ihnen jemand den Parkplatz vor der Nase weg, den Sie so dringend gebraucht hätten. Okay. Um pünktlich zu kommen. Hört man Sie fluchen im Auto?
Also, ich habe gar kein Auto, genau aus dem Grund, weil ich im Stadtverkehr durchaus aggressiv werden würde. Ich würde mich ärgern, ja.
Und dann hört man Sie fluchen? Was würde man hören, wenn man Sie fluchen hört?
Du Arschloch, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen.
Das heißt, Sie können also nachvollziehen, dass es in Alltagssituationen Stress und Wut gibt und dass man da mal Dampf ablassen
Natürlich.
Muss.
Ich glaube, das haben wir alle so. Ja.
Wo findet denn genau so eine Wut Ihrer Meinung nach auch Ihre Grenze?
Für mich ist das immer dann, wenn man wirklich verächtlich über Menschen spricht und man merkt, das ist jetzt keine Sache aus dem Affekt heraus, sondern dahinter sitzt eigentlich eine tiefe Überzeugung der Ablehnung dieses Menschen oder dieser Menschengruppe.
Wir konzentrieren uns heute auf das Thema Hetze und Hass im Netz. Was sind denn Hasskommentare? Woran erkennen Sie die?
Hass ist ja so ein Modebegriff geworden. Für mich hat es immer eine Klammer und das ist abwertende Kommunikation. Also ich erkenne das immer daran, wenn man wirklich Menschen abwertet, ganz bewusst. Das kann mit ganz klaren Beleidigungen anfangen, ne? Wie du Arschloch, du Vollidiot, ne? Du hast ja nichts in der Rübe. Es kann dann aber auch richtig strafrechtlich relevant werden, wo man dann Leuten den Tod wünscht oder einer ganzen Menschengruppierung wünscht, dass sie im Mittelmeer absaufen. Das ist dann der Hardcore.
Sie haben die Initiative Hashtag Ich bin hier gegründet, weil Sie auch diesen Hass im Netz nicht länger ertragen wollten. Mhm. Wann war für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie gesagt haben, so jetzt reicht's?
Diese Idee ist mir über den Weg gelaufen. Die gibt es in Schweden und ich habe sie einfach kopiert, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt endlich gibt es mal eine Lösung, was man gegen den Hass machen kann.
Aber der Hass ist Ihnen ja auch in Ihrem persönlichen Umfeld begegnet damals.
Ja, das stimmt. Ein guter Freund von mir ist Opfer eines Shitstorms geworden mit 10.000 Drohungen, 100 Morddrohungen und er musste ins Hotel gehen und hat seinen Job dann auch noch verloren.
Deswegen. Was genau ist da passiert?
Der Mann hat über rechte Medien berichtet im Netz, also rechte Webseiten, in deren Umfeld Anzeigen von Markenartiklern geschaltet werden. Das funktioniert heute automatisch. Und er hat die Marken darauf aufmerksam gemacht, dass sie dort in diesen Umfeldern Werbung schalten und dass sich das auswirken wird auf ihr Image. Und das ist hochgekocht.
Sie haben daraufhin dann gesagt, ich möchte diese Gruppe Ich bin hier gründen. Das, Sie hatten es eben erwähnt, ein schwedisches Vorbild, das auch Ich bin hier heißt, nur auf Schwedisch.
Sie haben
genau. Sie haben von Freunden gehört, dass es das gibt, haben sich dann gleich vernetzt mit der Gründerin und drei Tage später ging dann die deutsche Version an den Start. Sie wollen konstruktive Kommentare posten, aber ist das so einfach, wie man sich das am Anfang vorstellt?
Nee, das ist nicht so einfach, weil so sind sie auch eingestiegen. Ne? Man wird wütend aufgrund einer Situation oder aufgrund eines Kommentares, den man liest. Und die erste Reaktion, die man hat, ist, boah, da will ich jetzt gegen ballern. Ne? Also da will ich jetzt auch mal richtig einen von Koffer schießen. Und das Prinzip unserer Gruppe ist aber, dass wir genau das nicht tun, weil das ja eigentlich zur Frontenbildung führt, sondern wir haben immer das Motto, wir bleiben sachlich, wir bleiben empathisch, wir stellen mal eine Frage, warum der andere eigentlich auch wütend ist. Oder wir machen ihn darauf aufmerksam, dass er gerade rassistische Äußerungen getätigt hat.
Also ich muss mir das so vorstellen, Sie haben dann täglich 6 bis 8 Stunden, nachdem Sie Ich bin hier gegründet haben, vor dem Bildschirm gesessen und sich Hasskommentare angeschaut.
Ja, so ungefähr.
Was war denn das Schlimmste, was Sie dabei gelesen haben?
Also das will ich hier gar nicht so zitieren. Also das eine ist zum Beispiel, punktiert doch die Schlauchboote auf dem Boden des Mittelmeeres, ist genug Platz für alle. Also das sind dann so Kommentare, die so zutiefst menschenverachtend sind, wo ich dann auch schon teilweise sprachlos bin. Also von Selbstjustiz bis hin zu knallt die N-Punkt-Bande einfach ab. Ne? Also da, das ist so das Niveau, was man da manchmal sieht.
Ist das dann tatsächlich so eine Art von Wut, die aus einer Alltagswut heraus entsteht, wie wir es jetzt zu Beginn des Interviews gehört haben? Oder was ist die Motivation dahinter, solche Kommentare zu posten?
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Einerseits sind Leute sehr frustriert und machen dafür andere verantwortlich, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Andererseits gibt es ja auch die sogenannten Trolle, die wollen einfach Aufmerksamkeit erheischen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Leute einfach sowas schreiben und sagen, um Empörung hervorzurufen. Dadurch kriegen sie Aufmerksamkeit. Und dann gibt es natürlich auch richtig politische Kampagnen, wo das zum Ziel gemacht wird. Zum Beispiel die Flüchtlingspolitik der GroKo anzugreifen, und zwar flächendeckend.
Wenn ich dann solche Kommentare höre, wie punktiert doch die Schlauchboote, wie würden Sie darauf reagieren im Netz oder wie haben Sie darauf reagiert? Sie haben Hashtag Ich bin hier und was schreiben Sie dann dazu?
Naja, das ist so ein Kommentar, da fängt man nicht mehr an zu diskutieren, ne? Sondern da macht man dann eigentlich eher so eine Reaktion wie, das ist eine volksverhetzende Aussage, die Sie da machen, die ist menschenverachtend, und dann würde ich auch unseren Mitgliedern empfehlen, diesen Kommentar schleunigst zu melden. Die Redaktion der entsprechenden Seite auch darauf hinzuweisen, dass dieser Kommentar gelöscht werden sollte oder er wird sogar strafrechtlich verfolgt. Das passiert leider zu selten noch.
Aber haben Sie denn nicht den Anspruch, dass Sie mit den Leuten auch ins Gespräch kommen? Also sind Sie wirklich im Gespräch mit den Menschen, die Hasskommentare schreiben?
Also das wird oft bei unserer Gruppe falsch verstanden. Wir wollen nicht mit überzeugten Rechtsradikalen diskutieren und sie dazu bewegen, dass sie jetzt auf einmal demokratisch werden, sondern wir wollen die stillen Mitleser erreichen, die diese Kommentare lesen und ihnen eigentlich einen Gegenkommentar anbieten, der ihnen zeigt, dass man Dinge differenziert betrachten kann, dass man demokratisch, freundlich, empathisch, tolerant kommentieren kann. Das ist unser Ziel.
Und haben Sie dann da auch schon mal eine Rückmeldung erhalten, ob Ihre Argumente auch schon mal überzeugt haben, einen solchen stillen Mitleser?
Also ein Drittel der Likes unserer Kommentare kommen von stillen Mitlesern und nicht aus unserer Gruppe. Na, also es ist schon so, dass wir relativ viel Fürsprache bekommen, und in einigen Fällen ist es dann auch so, dass man im Gespräch und in der Diskussion, dass man da rausgeht und jemand sagt so, Mensch, war mal eine andere Perspektive, vielen Dank. Ich bin zwar immer noch anderer Meinung, aber immerhin haben wir uns gut unterhalten.
Und daran messen Sie sozusagen auch den Erfolg Ihrer Gruppe.
Ja, genau.
Mittlerweile hat Ich bin hier über 45.000 Mitglieder. Sind die wirklich dann alle aktiv am Schreiben?
Nein, also dazu muss man sagen, dass es eine ganz schöne Hürde ist, für jemanden einen Kommentar zu schreiben im Netz, weil sie sind ja dann auf einer offenen Bühne und sie müssen davon ausgehen, dass sie angegriffen werden. Also gerade in etwas härteren Milieus werden sie dann halt auch angegriffen, und das können viele Leute also gar nicht aushalten. Wir haben, ich schätze mal, so 3.000 bis 5.000 Mitglieder, die mehr oder weniger regelmäßig Kommentare schreiben. Dann Menschen, die unsere Kommentare liken. Das sind wiederum mehrere Tausend. Und dann haben wir natürlich auch eine Menge stiller Unterstützer.
Und die liken, haben dann sozusagen die Aufgabe, sie zu unterstützen in dem, was sie schreiben?
Genau.
Oder wie muss ich
genau,
mir das
wir
vorstellen?
Haben so eine Arbeitsteilung. Es gibt die Leute, die Kommentare schreiben, die sich trauen, da auf der Bühne zu agieren. Und dann gibt es die Leute, die trauen sich das nicht. Und die liken dann diese Kommentare. Und dann gibt es ja bei Facebook diesen Mechanismus, je mehr Aufmerksamkeit ein Kommentar bekommt, sprich er kriegt viele Likes, desto weiter wandert er nach oben und wird halt sichtbarer für den Leser.
Dann sind sie sozusagen konstruktive Trolle.
Ja, so kann man es, genau. Liebestrolle.
Liebestrolle. Wie genau muss ich mir das vorstellen, wenn Sie also auf einen Hasskommentar reagieren wollen? Wie finden Sie den? Also ich stelle mir das wie ein Fass ohne Boden vor. Gehen Sie thematisch vor? Finden Sie die zufällig? Beschränken Sie sich auf bestimmte Seiten? Wie gehen Sie da vor?
Also wir gucken uns sehr regelmäßig 20 große Medienseiten auf Facebook an. Also das heißt, jedes größere Medium hat eine Facebook-Seite, wie die Bild. Die Bild zum Beispiel hat 2,5 Millionen Fans auf Facebook. Und die Bild-Zeitung beobachten wir mit einem Team alle 2 Stunden und gucken uns an, was sie dort veröffentlichen an Beiträgen. Und dann scannen wir darunter die Kommentarspalten und schauen, ob dort viele Hasskommentare sind. Und wenn da so 30-40% relativ negative Kommentare sind, dann rufen wir unsere Gruppe auf Facebook auch, in diese Kommentarspalte reinzugehen und dort Kommentare zu schreiben.
Sie haben jetzt eben die Bild-Zeitung erwähnt. Mhm. Ist das die Seite mit dem größten Problem oder gibt es da mehrere Seiten, die problematisch sind?
Also es gibt so eine Regel, dass diejenigen Seiten, die nicht moderieren, eigentlich die größten Probleme haben. Also wenn Sie so die Seite vom Spiegel zum Beispiel haben oder Tagesschau, die haben alle Social-Media-Moderatoren, die greifen auch ein. Da ist sozusagen die Tonalität einigermaßen sachlich. Bei der Bild-Zeitung wird nach wie vor nicht moderiert, bei Focus auch nicht. Und da kocht es halt regelmäßig über.
Wissen Sie denn mittlerweile, wer solche Posts schreibt? Also weiß man was über deren politischen Hintergrund zum Beispiel?
Also wir wissen aus Datenauswertung, dass 5% derjenigen, die Hasskommentare schreiben, für 50% der Hasskommentare in so einer Kommentarspalte verantwortlich sind. Das heißt, wenige machen viel Lärm. Wir können auch sehen, dass es immer wieder die gleichen Profile sind, die dort solche Kommentare schreiben in unterschiedlichsten Medien. Wir wissen natürlich auch, dass sie aus bestimmten Milieus kommen, bestimmte Parteien liken. Das kann man auch sehen oder konnte man zumindest bis zum letzten Jahr sehen, weil da hat Facebook die Schnittstelle dicht gemacht. Also ja, wir wissen es ungefähr.
Jetzt gibt es ja auch Kritiker, die ihrer Gruppe wiederum vorwerfen, dass sie mit einer ganz bewussten politischen Meinung an die Sache gehen und dass sie zum Beispiel gezielt gegen kritische Posts zur Einwanderung oder zur Flüchtlingspolitik vorgehen. Wo ist denn die Mehrheit der Ich-bin-hier-Mitglieder politisch zu verorten?
Ich würde sagen, ich kann das natürlich nicht genau sagen, aber das Gros unserer Gruppe ist Mitte-Links orientiert politisch.
Ich möchte Ihnen deshalb gerne einen Ausschnitt vorspielen von einer Rede von Cem Özdemir aus dem Bundestag. Das war im Februar 2018 und er wandte sich in seiner Rede dabei gezielt an die AfD.
Ja. Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten.
Kollege Özdemir.
Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage.
Ich gestatte keine Zwischenfrage, sagt er. Konstruktive Kommunikation sieht ja anders aus.
Ja.
Ich frage mich, wie gehen Sie damit um, wenn Aussagen oder verbale Angriffe auch auf einmal aus einem politischen Lager kommen, das Ihnen eigentlich näher steht?
Also wir haben das damals, lustig, dass Sie diesen Ausschnitt wählen, wir haben das wirklich diskutiert, weil es entspricht eigentlich nicht unseren Gruppenregeln, weil man hier sehr verallgemeinert. Also man schert alle über einen Kamm und sagt, alle sind rassistisch, alle wollen sozusagen ein Regime und sind antidemokratisch. Und das schafft natürlich eine Lagerbildung. Ne? Also er hat das aus dem Affekt heraus, hat er diese Rede gehalten, er denkt selber, sie sitzt, ne? Er hat es ihm mal richtig gezeigt. Ähnliches ist ja jetzt wieder bei der Generaldebatte zum Haushalt gewesen bei Angela Merkel. Es ist nicht verbindend. Ne? Und das, was wir versuchen in der Gruppe, ist durchaus zu differenzieren. Also wenn einzelne Personen in der AfD rassistische Äußerungen tätigen, dann erwähnen wir das, wollen aber nicht sagen, dass die ganze Partei rassistisch ist.
Sie waren als Sprecher auf der Herbsttagung des BKA eingeladen. Was ist denn Ihre Botschaft an die Politik?
Naja, die Politik hat sicherlich eine Vorbildfunktion. Also ich gucke natürlich auch mir durchaus mal Talkshows an und merke, wie dort gesprochen wird. Es wird gar kein Dialog mehr geführt, da wird nur noch gesendet. Es geht nur noch darum, seine eigene Position da rauszuhauen. Man kommt überhaupt nicht gemeinsam zu einer Lösung. Ich wünsche mir von der Politik, dass man wieder lösungsorientiert diskutiert und nicht die ganze Zeit irgendwie in Lagermeinungen verfällt. Das wäre meine Forderung an die Politik.
Sie hören HR Info, das Interview mit Hannes Ley, Hamburger Unternehmensberater und Kommunikationsstratege. Er hat 2016 die Facebook-Gruppe #IchBinHier gegründet, die sich ehrenamtlich gegen Hetze im Internet engagiert, und er hat darüber auch ein Buch geschrieben. Herr Ley, bei unseren Interviews in HR Info bringen wir unseren Gästen immer eine Box mit. In der verbirgt sich eine kleine Überraschung. Aha. Wollen Sie mal reinschauen, was ich Ihnen reingelegt habe?
Ich schau mal rein. Oh.
Was ist das?
Eine Zigarettenschachtel. Eine volle Zigarettenschachtel.
Was denken Sie, warum habe ich Ihnen das da reingelegt?
Vielleicht haben Sie irgendwo gelesen, dass ich früher mal geraucht habe und wollen mich jetzt in Versuchung führen.
Tatsächlich habe ich Ihnen diese Packung da reingelegt, weil Sie früher als Kommunikationsberater auch für die Tabakindustrie gearbeitet haben. Und nicht nur für die Tabakindustrie, sondern auch für die Automobilindustrie und die Pharmaindustrie.
Ja, alles gemacht.
Also sozusagen für die Bösen, wie Sie selbst in Ihrem Buch schreiben.
Ja.
Was haben Sie denn dabei gelernt?
Was habe ich dabei gelernt? Ich habe dabei natürlich gelernt, wie Kommunikation funktioniert. Gerade die Zigarettenindustrie ist natürlich Meister ihres Fachs. Also sie wissen halt ganz genau, wie man verführt. Und das habe ich natürlich bei allen anderen auch. Ich habe natürlich dabei auch gemerkt, dass man, wenn man für solche Firmen arbeitet, jetzt vielleicht nicht für die Zigarettenindustrie, aber für die Pharmaindustrie, dass der beste Weg, dort etwas zu bewirken und sie ein bisschen zu verändern, ein bisschen menschlicher zu machen, eigentlich der ist, mit ihnen gemeinsam zu reden und mit ihnen zu arbeiten. Und das ist auch heute noch mein Prinzip.
Jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie in Ostfriesland aufgewachsen sind, dass Sie als Jugendlicher Punker waren und dass Sie eigentlich das ganze System und die Ordnung in Frage gestellt haben. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist lange her und ich habe mich natürlich auch verändert. Und ich glaube, wenn man jung ist, tendiert man natürlich dazu, irgendwie in die Opposition zu gehen. Zumindest war das damals bei mir so in der Jugend. Und dann merkt man irgendwann, dass man mehr bewegen kann, wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet und mit ihnen gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Und das ist mir während meines Studiums bewusst geworden und diesen Weg habe ich dann eingeschlagen.
Und wie viel Punk steckt heute noch in Hannes Ley?
Viel.
So sehen Sie gar nicht aus.
Ja, das ist natürlich auch eine Haltung, Dinge anders machen zu wollen, Lösungen zu entwickeln, die etwas kreativer sind, die den Mainstream erstmal überraschen, aber eventuell auch was verändern. Und das ist für mich die Haltung von Punk.
Ja. Aber das Interesse an der Zivilcourage, das haben Sie ja noch sehr viel früher in sich entdeckt, noch bevor Sie überhaupt Punk wurden. Sie sind ja, wie wir schon gehört haben, in Ostfriesland groß geworden, mitten im tiefsten Ostfriesland. Das heißt also sehr ländlich, da wo die Welt irgendwo noch in Ordnung ist. Und trotzdem haben Sie eine Erinnerung an Ihre Kindheit, eine bestimmte Geschichte, die Sie nachhaltig geprägt hat. Was ist da passiert?
Helfen Sie mir mal kurz auf die Sprünge.
Der Nachhauseweg mit einem Freund.
Oh, ja, genau. Das stimmt, das ist die erste Begegnung gewesen mit dem Nationalsozialismus. Und ich war in der 2. Klasse, er war in der 4. Klasse. Wir sind durch den Wald gegangen und er hat mit einem Stock ein Hakenkreuz in den Waldboden gezeichnet. Und ich habe ihn dann gefragt, was es ist. Er meinte, das ist ein Hakenkreuz. Dann bin ich natürlich nach Hause gegangen und habe meine Eltern gefragt, was denn ein Hakenkreuz ist. Und dann hat meine Mutter mir in der Folge ein paar Bücher aufs Bett gelegt. Und das war dann sozusagen mein Einstieg in die Geschichte Deutschlands.
Was für Bücher waren das?
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl und das Tagebuch der Anne Frank.
Seitdem lässt sie das Thema ja nicht mehr los. Und es gipfelte dann auch darin, dass sie dann 2016 die Gruppe Ich bin hier gegründet haben. Mhm. Natürlich wird man in solchen Momenten, wo man sich im Netz bemerkbar macht und in denen man laut wird, natürlich auch zur Zielscheibe. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie der Hass zum ersten Mal getroffen hat?
Ja, das war kurz nach der Gründung der Gruppe. Ich glaube, 2-3 Wochen später habe ich so die erste Drohung bekommen per Privatnachricht.
Was stand da drin?
Passt bloß auf die Schwein. Ne? Also sowas kriegt man dann. Und wenn man das erste Mal kriegt, ist man natürlich erstmal ziemlich irritiert und eingeschüchtert. Aber komischerweise gewöhnt man sich dann relativ schnell daran. Und dann erschien mein Bild natürlich irgendwann auf rechtsradikalen Seiten im Netz. Es ist auch heute noch. Und ich wollte an sich dagegen klagen, was dann allerdings nicht ging, weil die Server von dieser Seite im Ausland sind, konnte die quasi nicht belangen.
Also leben Sie dann in einer gewissen Angst oder schützt man sich irgendwann so davor, dass man sagt, das prallt alles an mir ab?
Naja, das ist ja genau das, was diese Leute erreichen wollen. Ne? Sie wollen ja erreichen, dass man Angst hat und dass man eingeschüchtert ist und dass man aufhört, etwas zu tun oder etwas zu sagen. Dass wir das Netz verlassen und dort nicht mehr politisch argumentieren und sie die Deutungshoheit haben. Und da kann ich ja nur sagen, das darf nicht passieren.
Haben Sie da mal drüber nachgedacht zu sagen, ich höre jetzt auf damit, das langt?
Naja, das fing schon da an, bevor ich die Gruppe gegründet habe, habe ich das mit meiner Freundin besprochen, ob wir uns diesem Risiko aussetzen wollen. Und dann haben wir das aktiv beschlossen, dass wir das wollen. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt habe ich natürlich auch Verantwortung für die Gruppe und für den Verein, den wir gegründet haben. Und die Verantwortung werde ich so schnell nicht abgeben.
HR Info, das Interview mit Hannes Ley, dem Gründer von Hashtag Ich bin hier, der gemeinsam mit vielen anderen gegen Hass und Hetze im Netz vorgeht und dafür schon mit dem Grimme Online Award und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Herr Ley, Sie haben ein Konzept entwickelt, in dem Sie eine bessere Diskussionskultur nicht nur im Netz sich wünschen, sondern auch in der Realität, und Sie arbeiten dabei mit Schulen und Schülern zusammen. Was ist die Idee dahinter?
Also die Idee ist, heute ist es ja so, ich meine, wir hören tagtäglich, lesen wir irgendwas über Hass. Ne? Ständig redet man über Hassrede und sowas. Und Gegenrede als Konzept gegen Hassrede. Und wir reden immer über Dinge, anstatt sie zu machen. Und der Kern dieses Konzeptes ist, dass wir eine Simulationsumgebung geschaffen haben, wo Schüler oder Erwachsene sich einloggen und dann kriegen sie ein emotionales Thema rein.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, was hatten wir jetzt? Haben wir gerade getestet. Das war Robert Habeck im Morgenmagazin mit Dunja Hayali und sie hat ihn gefragt, ob er interessiert wäre am Kanzleramt. Und er hat sie ein bisschen angeranzt und gesagt, er will es natürlich irgendwie jetzt nicht sagen. Und wie oft soll er das denn die Journalisten noch erzählen? Naja, und dann haben wir diesen Beitrag da reingepostet. Dann kriegen unsere Teilnehmer in dieser Simulationsumgebung Rollen. Sie kriegen halt die Rolle eines Haters, sie kriegen die Rolle eines Mitläufers, sie kriegen Rollen eines sachlichen Debattierers, eines Habeck-Feindes, und dann lassen wir sie aufeinander los.
Wie reagieren die Schüler darauf?
Na, das Interessante ist, dass es sich genauso abbildet wie auch auf Facebook in den Kommentarspalten. Also es wird sofort hitzig, es wird sofort persönlich und beleidigend. Wenn man den Leuten zuguckt, wie sie dann anfangen, da zu schreiben, es wird immer schneller. Sie sind total vertieft, die können gar nicht mehr aufhören. Ne? Die Zeit verfliegt wie im Rausch. In der Kommentarspalte entsteht ein totales Chaos, weil alles so schnell geht. Also es ist ehrlich gesagt eine Simulationssituation, die die Realität abbildet.
Ich möchte Ihnen genau zu diesem Thema gerne drei Thesen nennen. Und Sie können darauf mit stimmt oder stimmt nicht antworten, ganz spontan aus dem Bauch heraus. Die erste These ist, Lehrer sind mit dem Thema Kommunikation im Netz überfordert.
Stimmt.
Die Eltern haben keine Ahnung, was ihre Kinder im Netz eigentlich treiben.
Stimmt bedingt.
Bedingt. Und Kinder kommunizieren im Netz vorsichtiger als Erwachsene.
Stimmt nicht.
Sondern?
Sie kommunizieren genauso unerfahren im Netz wie Erwachsene auch.
Wie wird dann also unsere Kommunikation im Netz in der Zukunft aussehen? Weil die Arbeit mit Schülern ist ja quasi eine Arbeit an der Zukunft. Wie wird das in 10, 20 Jahren aussehen?
Ja, das ist ja die Preisfrage. Ne? Und das ist genau das, was mich daran so interessiert. Wir müssen einfach sehen, dass dieses Medium noch wahnsinnig neu ist. Und wir haben einfach nicht gelernt, in diesen Medien zu kommunizieren. Es wird uns nicht beigebracht in der Schule. Ne? Und deswegen vermengen wir immer persönliche mit sachlicher Kritik und werden beleidigend aus der Anonymität heraus. Ich würde mir wünschen, also ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Kommunikation sein wird in der Zukunft, aber ich würde mir wünschen, dass wir aus der Anonymität heraus respektvoller miteinander umgehen, weil wir wissen, auf der anderen Seite sitzt ein Mensch.
Da haben Sie also noch sehr viel zu tun in den nächsten Jahren.
Da haben wir sehr viel zu tun, ja.
Vielen Dank, Hannes Ley, dem Initiator von der Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier, die sich gegen Hass und Hetze im Internet einsetzt. Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.